Also heute geht es um den Propheten Jona. Jona ist hauptsächlich durch die Sache mit dem Fisch bekannt und lebte im Nordreich Israel. Israel wurde regiert von Jerobeam II. Und es ist das 8. vorchristliche Jahrhundert vor Jesus Christus. Und es war jetzt 140 Jahre her, dass nach Salomo das Königreich geteilt wurde. Das war damals eine Strafe Gottes, weil Salomo sich von Gott abgewandt hatte. Viele ausländische Frauen und Götzendienst, das waren Salomos, ja, Sünden, die er getan hatte. Und deswegen wurde das Reich geteilt. Im Nordreich, wie gesagt, regierte Jerobeam II. Und die Grenzen wurden nach Norden ausgeweitet. Die Wirtschaft florierte. In der Hauptstadt Samaria gab es viele Gegenstände aus Gold, aus Elfenbein. Das war nichts Ungewöhnliches, können wir beim Propheten Amos nachlesen. All das war durch den Propheten Jona vor vielen Jahren vorhergesagt worden. Also genau von dem Jona, um den es heute geht. Äußerlich erlebte das Nordreich also Gottes Segen. Aber moralisch erlebte es Verfall. Die Propheten Amos und Hosea mussten wenig später Gericht predigen. Und die Frage ist, ist unsere Zeit nicht auch so? Es geht uns gut, abgesehen von Corona. Aber die Moral, die Sitte, die Gottesfurcht, sie verschwinden. Nur 30 Jahre nach Jerobeam II. Wurde Israel nach Assyrien verschleppt. Und das Nordreich hörte auf zu existieren. Assyrien war die damals beherrschende Großmacht. Ich habe hier mal die Karte von Assyrien mitgebracht. Und da sehen wir das dunkelgrüne. So sah Assyrien aus zur Zeit des Jona. Und nur wenig später, nach Jona, war Assyrien viel, viel größer geworden. Da war noch ganz Nordarabien und Ägypten und auch bis zum Persischen Golf hatte sich dann Assyrien ausgedehnt. Und wenn wir weiter gucken, da sehen wir nur in der Mitte, da ist noch ein bisschen Juda vorhanden, aber das Nordreich Israel ist dann schon nicht mehr da. Also diese Angst vor Assyrien, die war immer da in Israel zur Zeit Jerobeams II., zur Zeit von Jona. Und hier sehen wir weiter die Karte von Israel zur Zeit von Jona. Im Norden sieht man schon das Assyrische Reich und im Süden dann Juda. Und Assyrien war damals die beherrschende Macht. Die assyrischen Könige, die brüsteten sich mit ihrer Brutalität gegen die Feinde, insbesondere gegen die Führungsmacht der Feinde, gegen die Führungsschicht der Feinde. Das war Teil ihrer Politik, denn sie wollten damit die umliegenden Völker bewegen, sich zu unterwerfen. Also man könnte sozusagen sagen, sie waren wie vor ein paar Jahren der Islamische Staat, die haben auf YouTube alle möglichen Grausamkeiten reingestellt, damit jeder wusste, wie brutal sie sind. Und genauso haben die Assyrer das auch gemacht. Die haben überall ja Schriften verbreiten lassen über ihre Brutalität, damit auch wirklich jeder Angst vor ihnen hatte. Und zur Zeit Jerobeams II. Griffen die Assyrer das Aramäerreich im Norden an und machten es tributpflichtig. Und dadurch wurden die Aramäer so schwach, dass es für Jerobeam II. Ein leichtes war, sich nach Norden ins Aramäerreich auszudehnen. Also jetzt hier, sehen wir da oben, Syrien dann zu erobern. Aber die große Angst vor den Assyrern blieb bestehen. Denn die Assyrer sorgten absichtlich dafür, dass Berichte über grausame Hinrichtungen von Feinden in der ganzen Welt die Runde machten. Bei der Strafe des Pfählens dauerte es tagelang, bis jemand starb. Auch das Häuten führte nicht sofort zum Tod und die unterworfenen Völker mussten zuschauen. Sie sollten wissen, wie es ihnen ergehen würde, wenn sie sich gegen den assyrischen König stellen würden. Und das war die Situation, in der Jona wirkte. Jona kam aus Gathhefer, wie wir in 2. Könige 14 erfahren. Und Gathhefer lag im späteren Galiläa. Wir erinnern uns, dass die Pharisäer behauptet hatten, dass aus Galiläa es keinen Propheten geben kann und damit auch Jesus niemals von Gott kommen konnte. Das lesen wir in Johannes 7, Vers 25. Jona nun wurde also von Gott zum Dienst des Propheten berufen. Seine Gottesbeziehung wurde extrem auf den Kopf gestellt und er musste so einiges über Gott lernen. Und die Predigt heute Morgen, die heißt deshalb: Jona erlebte, wenn Gott dich ruft. Jona erlebte, wenn Gott dich ruft. Und das Erste, was er erlebte, war, wenn Gott dich ruft, sag nicht nein. Von Jonas Berufung lesen wir gleich in den ersten Versen des Jona-Buchs. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wäre das nicht cool, wenn Gott direkt zu dir spricht? Wie oft höre ich von Menschen, dass sie gerne den Willen Gottes für ihr Leben wüssten? Und Jona? Er hörte die Stimme Gottes. Wie das genau vor sich ging, steht leider nicht im Text. Da steht nur, das Wort des Herrn geschah zu Jona. Ist das nicht gewaltig? Vielleicht müssen wir uns das so vorstellen. Dunkle Wolken ziehen auf. Es wird immer bedrohlicher. Plötzlich ein Lichtstrahl und Gottes Stimme ertönt. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Oder war es wie bei Mose, ein brennender Dornbusch? Oder gar wie in der Wüstenwanderung, eine Feuersäule? Wir wissen es nicht, aber es muss beeindruckend gewesen sein. Normalerweise gibt es in der Bibel zwei Reaktionen auf Gottes persönlichen Auftrag. Und die eine Reaktion, die nenne ich mal die Mose-Antwort. Mose bekam den Auftrag, das Volk aus Ägypten zu führen. Und was sagt Mose? Hey, Gott, ich bin der falsche Mann für diesen Job. Ich kann das nicht. Frag einen anderen. Ich kann nicht reden. Der Prophet Jeremia. Der Prophet Jeremia empfindet sich als viel zu jung. Die andere Reaktion ist die Maria-Reaktion. Lukas 1, Vers 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann sagt man ja und tut ihn. Und es ist normal, wenn man denkt, dass man dafür ungeeignet ist. Wer von uns würde zu Gott sagen, super Gott, dass du mich für diesen Auftrag gewählt hast. Dafür bin ich genau der Richtige. Aber Jona, der sagt, nein, er diskutiert nicht mit Gott. Jona machte sich sofort auf. Aber er geht nicht nach Osten, Richtung Ninive. Nein, er geht in genau die andere Richtung. Er geht nach Westen und besteigt ein Schiff, Richtung Tarsis, was wahrscheinlich in Spanien lag. Er wollte tausende von Kilometern zwischen sich und Ninive bringen. Soll den Job doch jemand anders erledigen. Zu den brutalen Assyrern soll ich gehen. Dahin, wo jeder einen Kopf kürzer gemacht wird, der die Assyrer kritisiert. Ich bin doch nicht lebensmüde. Den Assyrern soll ich verkünden, dass Gott sie strafen wird wegen ihrer Brutalität? Ich bin zwar ein Prophet Gottes, aber realitätsfremd bin ich nicht. In unserem Text steht, doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Weg vom Angesicht des Herrn. Das geht doch gar nicht. Gott ist doch allgegenwärtig. David schreibt im Psalm 139, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Vor Gott zu fliehen, das macht keinen Sinn. Gott Nein zu sagen, das ist schlichtweg falsch. Deswegen, wenn Gott dich ruft, sag nicht Nein. Aber wie schnell wird Gott heute ein Nein entgegengestellt? Wenn der Herr Jesus sagt, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Dann sagen heute immer mehr Paare, aber wenn es nun mal nicht mehr geht? Wenn Gott in seinem Wort sagt, dass er die Ehe für Mann und Frau geschaffen hat, dann kümmert das unsere Gesellschaft nicht. Und sie führt die Ehe für alle ein. Und das Schlimme ist, dass heute auch immer mehr Christen sagen, die lieben sich doch. Wir können auch solche Paare segnen. Das muss man kulturell sehen. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Wenn Jesus Christus über sich sagt, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, dann gibt es heutzutage viele, die sagen, das ist zu exklusiv. Schließlich gibt es doch 3 abrahamitische Religionen. Wir beten doch alle denselben Gott an. Oder vielleicht ruft Gott ja gerade dich in seinen Dienst. Und du findest ständig Ausreden. Und warum? Weil du nicht willst? Könnte das sein? Jona jedenfalls hatte sich gegen Gottes Auftrag entschieden. Er stieg ins Schiff nach Tarsis. Doch Gott akzeptiert ein Nein nicht einfach so. Ein Sturm kam auf, der das Schiff immer mehr in Bedrängnis brachte. Die Schiffsleute bekamen es mit der Angst zu tun und riefen jeder seinen Gott an. Aber es half nichts. Und Jona, der schlief unter Deck. Aber die Seeleute ließen ihn nicht schlafen. Der Kapitän brüllte ihn an. In Jona 1, Vers 6 können wir es lesen. Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Auch Jona sollte zu seinem Gott flehen. Aber sie gehen noch weiter. Sie warfen ein Los, um festzustellen, wer denn schuld an diesem schweren Sturm ist. Und das Los fiel auf Jona. Und sie fragten, wer bist du? Wer bist du? Warum trifft das Los dich? Und an Jonas Antwort erkennen wir, wie verrückt es ist, Nein zu sagen zu Gott. Er sagt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Ja, wie passt das denn? Er flüchtet vor dem Gott, vor dem er fürchtet, den er fürchtet. Er sagt Nein zu dem Gott, den er anbetet. Und sie fragten ihn, und was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Jona sieht ein, dass er an diesem Sturm schuld ist. Und er schlägt den Matrosen vor, werft mich ins Meer. Sie wollten das erst nicht, aber als der Sturm immer heftiger wird, da bitten sie den Gott Israels, dass er ihnen verzeiht, wenn sie Jona ins Meer werfen. Kaum war Jona im Wasser, wurde das Meer ruhig und der Sturm war vorbei. Und da beten die Schiffsleute den Gott Israels an. So hat selbst der Ungehorsam Jonas zur Anbetung Gottes geführt. Aber trotzdem, wenn Gott dich ruft, sag nicht Nein. Und als nächstes lernt Jona und auch wir, wenn Gott dich ruft, dann meint er es auch so. Wenn Gott dich ruft, dann meint er es auch so. Als Herr der Herren hat Gott das Recht, uns Menschen Aufträge zu geben. Er hat das Recht, uns in seinem Wort Gebote zu geben. Und so hat er auch das Recht, Jona den Auftrag zu geben, nach Ninive zu gehen. Aber Jona wollte nicht. Aber Gott wollte noch immer, dass Jona nach Ninive geht. Gott hätte natürlich auch einen anderen Propheten beauftragen können. Aber es sollte Jona sein. Aber erst musste Jona bereit dafür werden. Und so befahl er einem großen Fisch, Jona zu verschlingen. 3 Tage und Nächte verbringt Jona im Bauch des Fisches. Heutige Theologen, die versuchen das auch wegzuerklären, dass man das alles nur sinnbildlich verstanden muss. Und sie meinen, dass die Geschichte nicht wirklich so stattgefunden hat, sondern wie ein Märchen übertreibt, mit dem Ziel, eine Wahrheit klarzumachen. So wie Hänsel und Gretel oder der gestiefelte Kater oder was auch immer. Es wird angezweifelt, dass es überhaupt einen so großen Fisch geben könnte. Aber selbst wenn, dann kann ein Mensch nicht 3 Tage im Fisch überleben. Und all diese Kritikpunkte haben nur einen Hintergrund. Man will nicht glauben, dass Gott Wunder tun kann. Als ob das ein Gott wäre, der nur das tun kann, was wir für möglich halten. Auch Jesus bestätigt diesen Bericht von Jona im Neuen Testament immer wieder. In Matthäus 12 sagt er, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus selbst geht also davon aus, dass Jona wirklich 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches war. Wenn wir also sagen würden, der war nicht im Bauch des Fisches, der Jona, dann würden wir Jesus zum Lüger erklären. Aber mal ehrlich, Gott ist doch nicht an die Grenzen der naturwissenschaftlichen Gesetze gebunden. Wir erinnern uns an die Speisung der 5000, die Stillung des Sturms, die Teilung des Roten Meeres, die Auferweckung des Lazarus. All das kann Gott. Er hat ja schließlich auch das ganze Universum gemacht und die Welt geschaffen. Und jetzt bestellte Gott der Herr einen großen Fisch, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte, in denen Jona Zeit zum Nachdenken hatte. Und er kapituliert schließlich vor Gott. Und er sagt hier, als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Das war ja Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Jona kehrt um zu Gott. Er flieht nicht mehr vor ihm. Und so befiehlt Gott dem Fisch, Jona an Land zu spucken. Man könnte auch sagen, dem Fisch wurde so übel von Jona, dass er sich mit Jona übergab. Hier hat sich mal ein Maler vorgestellt, wie das so aussehen könnte. Jetzt war Jona endlich so weit, dass Gott ihm noch einmal den Auftrag vom Anfang geben konnte. Und in Jona 3, Vers 2, dort lesen wir, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Jona musste erfahren, wenn Gott dich ruft, dann meint er es auch so. Gott ändert seine Meinung nicht. 2013 berief mich Gott in den vollzeitlichen Dienst als Evangelist. Aber schon Anfang 2008 wollte der Herr mich berufen. Und ich sagte nein. Meine Frau und ich dachten, dass wir in unserer damaligen Gemeinde gebraucht würden. Aber ab dem Zeitpunkt wurden die Umstände immer schwieriger, so dass wir 2013, also 5 Jahre später, mit Freuden der erneuten Berufung folgten. Bei uns war es damals kein Fisch, der unseren Sinneswandel bewirkte, aber es war auch sehr unangenehm. Aber für Jona geht's noch weiter. Er muss noch mehr lernen. Und das Dritte also, was wir hören, was er lernen musste und wir auch. Wenn Gott dich ruft, wirst du Großes erleben. Wenn Gott dich ruft, wirst du Großes erleben. Jona ging nach Ninive. Ninive war für damalige Verhältnisse eine riesige Stadt. Sie hatte 120.000 Einwohner und es dauerte 3 Tage, sie zu durchwandern. Jona ging hinein und er fing an zu predigen. Und er sagte, das steht in Jona 3, Vers 4, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Es war eine kurze Botschaft. Es war eine prägnante Botschaft. Und es war keine frohe Botschaft. Aber es war eine Botschaft mit Durchschlagskraft. Eine riesige Erweckung brach sich in Ninive Bahn. Und in Vers 5 steht, in Kapitel 3, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und in Vers 9 steht dann, da sagten sie, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Das ist ein riesiges Wunder, was da geschah. Eine Stadt von 120.000 Einwohnern kehrt um von ihren bösen Wegen. Sie tun Buße. Sie bitten Gott, und zwar den Gott Israels, um Vergebung. Und das auf eine so kurze Botschaft hin. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Heute würde man sagen, so kannst du keine Menschen gewinnen. Du musst den Menschen mit Gottes Liebe, du musst die Menschen mit Gottes Liebe gewinnen, nicht mit Drohungen vor dir hertreiben. Aber Jonas Predigt schlug ein. Die Menschen von Ninive taten Buße. Sogar der König. Stell dir mal vor, da würde ein Prediger heute in Hamburg so auftreten wie Jona. Bestenfalls würde er belächelt oder ins Irrenhaus gesteckt. Stell dir mal vor, du gehst in die Innenstadt von Hamburg oder an die Elbe oder wo auch immer hin und du sagst noch 40 Tage und Hamburg wird zerstört. Aber in Ninive geschah eine Erweckung. Und wir denken da schon die 3000 Bekehrungen zu Pfingsten bei Petrus eine große Sache waren. Nein, die Erweckung von Ninive war größer. Aber das größte Wunder kommt noch. Vergebung. In Vers 10 lesen wir in Kapitel 3, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Gott hat das Herz der Menschen von Ninive angeschaut. Er sah ihre aufrichtige Reue und er vergab ihnen. Ist das nicht das Größte überhaupt? Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Er will vergeben. Und das ist auch im Alten Testament schon so. Schon in Hesekiel 18, Vers 23 sagt Gott, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr. Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Es ist Gottes Wesen, den Sünder zur Umkehr zu rufen. In 1. Johannes 1, Vers 9, dort steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jona hat erlebt. Wenn Gott dich ruft, wirst du Großes erleben. Und ich denke, das ist das Größere, was Jesus in Johannes 14, Vers 12 anspricht. Dort sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wenn wir Menschen zu Jesus führen können, das ist doch das größte Wunder schlechthin. Nicht eine Heilung oder nicht irgendein sonst wie geartetes Wunder, sondern das Größte ist, wenn ein Mensch umkehrt, sich bekehrt von der Finsternis zum Licht. Aber damit war Jonas Lehreinheit noch nicht vorbei. Er musste noch etwas über Gottes Wesen und seine eigene Einstellung dazu erfahren. Und der letzte Punkt, der heißt deshalb, Jona erlebte, wenn Gott dich ruft, geht es immer um Gnade. Wenn Gott dich ruft, geht es immer um Gnade. Jona war unzufrieden. Er war sauer auf Gott. Er hatte sich darauf gefreut, dass die Stadt Ninive untergeht. Vielleicht hatte er solche Weltuntergangsfantasien wie Roland Emmerich und konnte sich so richtig vorstellen, wie Ninive von einer großen Flutwelle, die den Euphrat herabkommt, überrollt wird. Vielleicht dachte er auch an ein riesiges Erdbeben, das die Häuser nur so einstürzen lässt. Oder er stellte sich einfach einen Kometen vor, der vom Himmel herab Ninive in Schutt und Asche legte. Auf jeden Fall wollte er, dass Ninive untergeht. Er liebte die Assyrer und ihre Hauptstadt nicht. Er hasste sie. Gottes Gnade gefiel ihm nicht. Und das sagte er Gott auch ganz unverblümt. Er sagte in Jona 4, Vers 2, ach Herr, war das nicht meine Rede? als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Trotzig setzte sich Jona in einiger Entfernung von der Stadt hin und wartete, was geschehen würde. Vielleicht würde Gott die Stadt ja doch noch zerstören. Und da ließ Gott eine Rizinusstaude für Jona innerhalb einer Nacht wachsen. Diese Staude spendete ihm Schatten. Rizinus ist zwar schnellwüchsig und kann innerhalb von 3 Monaten 5 Meter groß werden, aber nicht innerhalb einer Nacht. Gott hatte sie extra so schnell wachsen lassen, um Jona wieder froh zu machen. Und wer jemals im Nahen Osten oder in Israel war, der weiß, wie heiß es dort im Sommer sein kann in der Sonne und wie froh deswegen Jona war über diesen Schatten. Und dann bestellte Gott einen Wurm, der den Rizinus stach. Und der Rizinus ging in kürzester Zeit wieder ein, sodass Jona wieder in der sengenden Sonne saß. Hier sehen wir, dass Gott der Herr über die Natur ist. Im ganzen Jona-Buch sehen wir das überdeutlich. Erst bestellte er einen Sturm, dann den Fisch, dann den Rizinus und schließlich den Wurm. Jona jedenfalls war zu Tode betrübt über den verdorrten Rizinus. Und da stellt Gott dem Jona die alles entscheidende Frage. Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er, also Jona, sagte, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken und einer Menge Vieh? Jona regte sich auf über den Tod einer einzigen Pflanze, aber das Leben von 120.000 Menschen war ihm vollkommen egal. Nur weil die Pflanze für Jona ein Schattenspender war, betrübte ihr Tod den Jona. Aber 120.000 Menschen waren ihm vollkommen egal. Er wollte, dass diese Menschen vom Zorn Gottes getroffen werden. Sie taten ihm nicht leid. Und deshalb floh er vor seinem Auftrag. Das war der Grund für seine Schifffahrt nach Tarsis. Nicht die Angst vor den brutalen Assyrern. Nein, es war die Angst vor der Gnade Gottes. Auch für diese Menschen. In seinen Augen hatten sie es nicht verdient. In seinen Augen hatten sie es nicht verdient, geschont zu werden. Ja, ein Stück weit fühlte er sich jetzt schuldig, weil durch seine Botschaft die Umkehr der Menschen von Ninive ausgelöst wurde. Wir denken, das ist krass. Das finde ich auch. Aber ich habe davon gehört, also ganz persönlich von dem Mann selber, von diesem Ältesten, dass ein Ältester einer Gemeinde, einen jungen Mann, nach einem einstündigen Gespräch nach dem Gottesdienst zu Jesus Christus führen konnte. Der Mann hat sich bekehrt! Und wenig später wurde dieser Älteste von einem Gemeindeglied schwer kritisiert, ausgerechnet diesen Mann bekehrt zu haben, denn einen solchen Menschen will man doch nicht in der Gemeinde haben. Der Mann, der sich dort bekehrte, war halt ein Penner, ein Bettler. Der passte scheinbar gar nicht zur Gemeinde. Bevor du dich jetzt entrüstest, denk einmal darüber nach, welchen Menschen du von Jesus weitersagst und welchen nicht. Gehen wir auch zu den Menschen am Rande unserer Gesellschaft? Gehen wir zu den Obdachlosen, zu den Zuhältern, zu den Prostituierten, zu den Drogenabhängigen, zu den Flüchtlingen? Oder lassen wir da die Finger von? Was sind unsere Motive für unser Handeln oder Nichthandeln? Vor ein paar Jahren war ich bei einem Missionswerk tätig, wo auch viele FSJler waren. Und hier bei uns in der Gegend da ist VW und alle Bundesstraßen, die in die Richtung führen, wo morgens und mittags und abends die Arbeiter von VW dahin fahren, um dort zu arbeiten, die Straßen sind gepflastert mit Wohnmobilen und den Frauen, die da drin sitzen. Und eine unserer FSJlerinnen, die hat tatsächlich sich dann aufgemacht und diese Frauen besucht, um ihnen das Wort Gottes zu bringen. Es hat mich beschämt, dass eine 20-Jährige diesen Mut aufbringt, in dieses Milieu hineinzugehen, um auch dort Gottes Wort weiterzusagen. In Hesekiel 18, Vers 23 macht der Herr ganz klar, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr. Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinem Wegen umkehrt und lebt? In Johannes 3, Vers 17 sagt Jesus, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Unser Gott ist gnädig. Er möchte nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Er sucht nicht den Tod des Sünders, sondern seine Umkehr. Und das sollte Jona lernen. Das sollen auch wir immer wieder lernen. Du und ich, wir sind aus Gnade errettet. Und diese Gnade, die gilt allen. Auch allen anderen Menschen. Wenn Gott dich also ruft, dann geht es immer um Gnade. Es müssen noch mehr Menschen gerettet werden. Das ist unser Daseinszweck hier als Gemeinde auf der Erde. Das ist euer Daseinszweck als Gemeinde in Hamburg. In 2. Petrus 3, Vers 9. Dort schreibt Petrus, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Lasst uns aufbrechen. Lasst uns Menschen für Jesus Christus gewinnen. Auch in dieser Corona-Zeit. Lass dich davon nicht lähmen. Oder muss Gott erst einen großen Fisch bestellen, der uns verschluckt? Lasst uns Menschenfischer sein, denn die Menschen brauchen Jesus. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Menschen gehen verloren, wenn sie nicht ihr ganzes Leben Jesus anvertrauen. Ist uns das noch klar? Wir müssen es ihnen sagen. Lobpreis in der Gemeinde ist schön. Wir erleben und spüren Gott, wenn wir Loblieder singen und ihn anbeten. Aber wenn es dabei bleibt und wir den Auftrag nicht tun, den Gott uns gegeben hat, dann sind wir auf dem falschen Weg. Was ist dein Auftrag? Jesus hat gesagt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Du sollst ein Menschenfischer sein. Dir hat Lobpreis, Jugendstunde, Bibelstunde und so weiter bisher immer gereicht? Wenn du das jetzt ändern willst und den Auftrag Gottes ernst nehmen möchtest, dann triff heute diese Entscheidung und sag sie Gott. Wenn dich bisher Sünde abgehalten hat, den Auftrag Gottes umzusetzen, dann bringe die Sünde noch heute zu Jesus. Lade sie bei ihm ab. Er wird dir vergeben. Er wird dich für den Dienst ausrüsten. Oder bist du heute hier und du weißt, hey, ich weiß noch gar nicht, wie es genau, was es damit mit dem Jesus auf sich hat. Und du möchtest auch eine Beziehung zu Jesus haben. Du möchtest endlich einen Sinn in dein verkorkstes Leben bringen. Du wusstest bisher nicht, wohin mit deiner Schuld. Jesus Christus möchte sie dir abnehmen. Er will dir vergeben. Bei ihm bist du willkommen. Egal wer du bist, egal welche Schuld du auf dich geladen hast, komm zu Jesus. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 19 heißt es, jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Und in Johannes 1, Vers 12, die ihn, also Jesus Christus, aber aufnahmen, dem gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und wenn du erkannt hast, ja, ich will diesen Schritt gehen. Ich will alle meine Sünden, meinen Dreck, meine Unvollkommenheiten bei Jesus abgeben. Wenn du diesen göttlichen Ruf von Jesus in deinem Herzen spürst, dann komm. Lass es dir egal sein, was die anderen denken. Das ist eine Sache zwischen dir und Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ganz allein. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wenn ich im Gottesdienst bei euch wäre, hey, komm, Jesus wartet auf dich. Komm nach dem Gottesdienst in den Raum da hinten. Das geht jetzt nicht. Wir können so persönlich nicht miteinander reden. Ich bin nicht vor Ort. Aber wenn du willst, ruf mich an. Die Nummer kannst du von Christian oder auch von Nano kriegen. Kein Problem. Du kannst aber auch Christian Nano fragen. Wir erklären dir gerne noch einmal das Evangelium. Und ich bete gerne mit dir. Ich erkläre dir auch gerne den Weg zu Jesus. Nur bleib nicht ohne Jesus. Wenn du als Christ erkannt hast, du musst Sünde in Ordnung bringen, auch dann komm zu Jesus. Gib sie ihm. Er vergibt dir gern. Und dann lass dich von ihm gebrauchen, damit Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden können. Amen. Ich möchte noch zusammen mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank. Hab Dank, dass wir dein Wort haben und auch heute dein Wort hören durften, wo es um Jona ging. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, ja, den Auftrag, den du uns gegeben hast, auszuführen. Hilf uns, dass wir nicht davonrennen wie Jona. Hilf uns, dass wir keine Ausreden suchen, sondern dass wir gehen. Egal, zu welchen Leuten du uns schickst, ob uns das passt oder nicht passt, hilf uns, Herr, dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst, dass wir sie so lieben, wie du sie liebst und dass wir ihnen die gute Botschaft von der Erlösung in dir bringen. Wir bitten dich um deinen Segen, Herr, für uns und auch für die kommende Woche und schenke, dass wir dich bezeugen können, ob am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Amen.